Culture und wir babbeln immer noch. Nun folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch.
Willkommen bei Game Feature. Ich bin die Antje und ich habe den Sebastian heute bei mir.
Hallo.
Oh, hallo. Oh, hallo.
Hallo.
Oh, nein. Tun Sie mir nichts an. Nein, und zwar, wir haben beide gespielt. Ein gruseliges atmosphärisches Spiel. Wie magst du es beschreiben?
Hört sich gut an, was du Videos beschreibst, ja.
Ja, gut, okay. Gut, ja. Also Sebastian versucht extrem creepy zu sein, um die Atmosphäre des Spiels wiederzugeben. Die Rede ist von Black Mirror oder dem Reboot von Black Mirror.
Oh ja, genau.
Nicht zu verwechseln mit der Netflix-Serie, ja, die genauso heißt.
Stimmt, aber die ist auch nicht schlecht.
Ja, die ist auch super und creepy teilweise. Nein, aber uns geht es eigentlich um das Spiel, das... ja, oh mein Gott, wann kam der erste Teil raus? Ich glaube, Anfang 2000 auf jeden Fall.
Ja, es war auf jeden Fall die Zeit, wo Point-and-Click-Adventure richtig geboomt haben.
Stimmt, ja.
Ja, und es gab ja insgesamt 3 Teile damals und die habe ich tatsächlich alle gespielt. Oh je. Und jetzt hat es lange gedauert, bis THQ Nordic mal so überraschenderweise, ich glaube, war es auf der Gamescom, ich meine schon, ne? Also gesagt hatte, oder kurz vorher zumindest, Black Mirror kommt mal wieder. Ja. Und dieses Mal von King Art Games.
Also ich war tatsächlich auch erstaunt. Ich habe tatsächlich immer nur von dem Spiel gehört. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, war meine Point-and-Click-Phase schon wieder vorbei.
Okay.
Weil ich ja früher sowas gespielt habe wie Baphomets Fluch.
Ja, das war ein schönes Teil.
Natürlich Monkey Island, ne? Also so, sag mal, so ein bisschen klassischere Spiele. Oder Grim Fandango?
Also
genau,
LucasArts,
heute, ja,
Revolution.
Genau, LucasArts. Ne? Richtig, richtig. Also halt eher so schon noch älter einfach. Und Black Mirror ist dann irgendwann mir vorbeigegangen. Deswegen war ich aber auch erstaunt, dass sie gesagt haben, wir wollen es nochmal wiederholen. Mhm. Weil ich finde immer noch, dass also aktuell Point and Click nicht so den krassen Stellenwert hat.
Ist richtig.
Außer Telltale Games, die ja irgendwie so ein bisschen dazu gehören. So.
Ja.
So ein bisschen.
Ich sag mal eher so, ja, interaktiver Comic, würde ich da schon eher zu sagen.
Ja, natürlich, aber es hat so Ansätze von Point and Click, also mehr als jetzt andere Spiele vielleicht.
Ja, ich weiß auch nicht, wie viel King Art sich gedacht hatte, gucken wir uns von Telltale ab. Weiß ich nicht, werden wir gleich noch zu sprechen kommen.
Ja. Gut. Ja, aber sie sind natürlich wichtig bei solchen Spielen, auf jeden Fall die Story. Und da es die Story ja irgendwie schon mal gab oder ich sag jetzt mal, du schon vertraut damit bist, weil du die Spiele ja schon gespielt hast, so worum geht's? Und vor allen Dingen, worin unterscheidet sich vielleicht die Story von den anderen Teilen oder den ersten Teil in dem Sinne?
Ja, richtig, genau. Es ist ja irgendwie so eine Art, sag ich jetzt mal, Neuauflage von Teil 1, weil Teil 2 und 3, ich meine, 3 geht wieder so ein bisschen zurück zum Castle, aber 2 war so ein bisschen außerhalb des Schlosses mehr unterwegs. Und es geht einfach darum, dass wir am Anfang plötzlich, ich fand es richtig plötzlich, wo man reingeworfen wird in die Rolle von John Gordon und sozusagen eine Art, ich sag mal, Verfolgungswahn hatte und sich kurzerhand mal eben selbst umbringt.
Ja. Yay!
Es geht gut los.
Ja.
Und auch merkwürdige Sachen gesagt hatte und man versteht überhaupt nichts. Dann schlüpfen wir in die Rolle von David, der sozusagen der Sohnemann ist und zu diesem Schloss im, ja, in Schottland, glaube ich, spielt, Black Mirror Castle kommt und sozusagen das Erbe antritt. Ja. Und da werden wir gegrüßt von unserer Tante und natürlich ein paar Bediensteten. Und man merkt schon, da ist ja eine ziemlich eisige Kälte in dem Schloss. Was natürlich von den Charakteren sozusagen rüberkommt zurück. Und gleichzeitig auch die Atmosphäre vom Schloss, die einen wirklich so ein bisschen umfängt und gleichzeitig kriegen wir dann merkwürdige Flashbacks, so Träume oder man sieht Geisterwesen und solche Sachen und es passiert natürlich auch irgendwas noch, Mord und ja, mehr möchte ich aber dazu nicht sagen. Auf jeden Fall hat die Story wirklich, ja, es taucht auf jeden Fall was. Sie führt einen wirklich sehr gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass er 1 zu 1 ist von Teil 1, aber sie hat schon Parallelen. Man merkt es.
Ah, okay. Weil, also ich glaube auch so der Kernpunkt der Story ist eigentlich so diese Familie.
Ja.
Generell die Familie Gordon.
Richtig.
Ja. Die eine sehr weit zurückreichende Historie hat. Also die Familie gibt es wirklich schon mega lange und diese ganzen, ich sage jetzt mal, paranormalen Vorkommnisse haben etwas mit der Familie zu tun und dem Erbe dieser Familie. Und das fand ich tatsächlich das Interessanteste an dieser ganzen Geschichte.
Genau. Das hat es auch in
Ja.
allen Teilen, ich sag mal, bislang auch gemeinsam. Also es ging immer um diese Familie und es war irgendwie immer ein ja, entfernter Verwandter oder so, der da irgendwie mit drin vorkommt und noch nichts bislang damit zu tun hat und auf einmal sieht das, oh, was ist da los?
Ja, also gerade auch so spieletechnisch hat das, ich sag jetzt mal, gute Ansätze. Dieses halt, dieses Übernatürliche vor allen Dingen. Ne? Also ich mag ja generell, ich meine, es ist kein Geheimnis, ich bin ja auch zum Beispiel so ein großer Horror- und Gruselspiel-Fanatiker, kann man schon so sagen, ja.
Ja.
Deswegen war der Part auch für mich am besten halt noch so mit. Also sprich dieses Mystische.
Das Mystische hat man natürlich nicht nur von der Geschichte her, sondern ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ich habe es öfters mit Kopfhörer gespielt und dieses Raunen, was sozusagen im Schloss immer drin ist. Dieses Sound, dieser Hintergrundsound und gleichzeitig so ein bisschen Musik, aber nur so ganz dezent. Ja, das hat meinen schon so ein bisschen beklemmt gemacht, fand ich.
Ja, es ist aber, es ist halt dieses typische, also ich sag mal typische, aber ganz viele Spiele, die ich ja auch selber gespielt haben, sind ja meistens immer in so großen alten
Ja.
Herrenhäusern, Schlössern oder so halt,
Genau.
ne? Weil das immer, weil solche Häuser halt immer alt sind, gebrechlich und an sich schon immer so eine leicht monströse Erscheinung sind einfach. Leere Gänge, es ist kalt, der Wind weht, irgendwo knarrt immer irgendwelche Holzdielen und man fragt sich immer, oh mein Gott, ist das jetzt, ist da jetzt irgendwas oder was könnte da hinter der Ecke sein? Und viele Spiele spielen mit diesem Klischee und gerade halt auch mit der Atmosphäre, die so ein Ort hervorrufen kann. Deswegen, also ich fand das ja auch nicht schön eingefangen. Ich fand auch generell, das Schloss war sehr schön gestaltet auch so.
Ja, die Lichteffekte auf jeden Fall klasse, besonders weil man teilweise in der Nacht ja spielt,
Ah
dann
ja.
sozusagen mit dem Kerzenständer da durchwandert und man sieht diese Schatteneffekte, die sind schon echt gut gelungen, muss man sagen, für ein Adventure, ja.
Ja, kann man schon so sagen. Es ist auf jeden Fall solide gemacht. Also ich fand, es war zumindest optisch ganz nett anzuschauen.
Ja, hierbei muss man auch sagen, das Spiel durchbricht sozusagen die Serie, weil es war bislang immer ein normales Point-and-Click-Adventure in 2D. Und hier ist es ein komplettes 3D-Third-Person-Ansicht-Adventure geworden, wo man, ich sag mal, den Helden, den man ja nicht so gerne in komplett WASD-Steuerung spielt, hier aber spielen muss dementsprechend.
Ja, und das Ganze hatte dann auch so ein bisschen seine Nachteile,
Ja.
weil einer unserer beider Kritikpunkte wird wahrscheinlich die Kamerasteuerung sein.
Ja,
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du die gut fandest. Wenn du als andere Sachen behauptest, dann weiß ich, dann zweifle ich an dir.
Nein, aber ich kann sagen, ich habe es ja auf dem PC und PS4 gespielt. Das ist natürlich auf dem Controller deutlich angenehmer, auch wenn der überall noch irgendwo aneckt, auch wenn die Kamera nicht so gerne mitspielt. Da bleibe ich auch dabei, das ist ein Kameraproblem, da pflichte ich dir bei. Aber es ist, spielt sich angenehmer mit dem Controller, wobei ich wieder sagen muss, wenn man so ein bisschen hin und her was suchen muss, dann ist der Controller wieder fehl am Platz, dann spiele ich lieber wieder mit der Maus gerne. Also es ist ein, ja, also es ist auf beiden Systemen irgendwie nicht optimal gelöst.
Nee, also ich habe es auf dem PC gespielt und fand es tatsächlich ja, unter aller Sau fast schon, weil die Kamerasteuerung erst einmal die Fokussierung vom Spiel selbst, die es dir vorgibt. Mhm. Sprich, wenn du um Ecken herumläufst oder Gegenständen ausweichst, ne, du bist immer auf diese fokussierte Kamera irgendwie verlassen und die spielt manchmal einfach verrückt. Mhm. Sie lässt dich einfach so schnell rumwirbeln, dass du noch geradeaus läufst, während die Kamera schon nach rechts abbiegt. Das ja? Richtig, ja. Und das behindert einem so beim Spielfluss. Und was dann noch hinzukommt, ist, dass das bisschen, was man an der Kamera frei bewegen kann, ist nur kurzeitig so. Sprich, die Kamera. Ne? Ja, mhm. Genau. Und das fokussiert sich immer wieder zurück und das finde ich einfach so kacke. Weil gerade wenn du nach bestimmten Hinweisen oder nach einfach ja nach Hinweisen suchst oder nach Rätseln oder irgendwie was angucken willst, ne, du bist immer auf diese Kamera fixiert und du hast keine Freiheiten. Und das finde ich halt kacke. Also wenn du dich schon halt bewegen kannst in dem Spiel, sprich eben anders als bei den klassischen Teilen 2D, hier in 3D, möchte ich mich auch in einer 3D-Umgebung frei bewegen können.
Richtig.
Das wäre zumindest für mich an dieser Stelle optimal gewesen, aber ja, war nicht so glücklich gelöst.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was ich auch ein wenig, ich sag mal, vermisst habe, war so klassische Point-and-Click-Adventure-Aufgaben. Also die Rätsel an sich, es gab gute Rätsel, da wirst du mir sicher beipflichten.
Yeah.
Es gab aber auch sehr banale Rätsel, beziehungsweise mit Dialoge, dass man weiterkommt. Dieses Untersuchen der Geisterzähne, das war jetzt auch nicht gerade herausfordernd, sag ich jetzt mal. Die klassischen, ich benutze A mit B zusammen, waren jetzt auch nicht so richtig da. Ja, ab und zu musste man ein bisschen überlegen, räumliches Vorstellungsvermögen für einen Schlüssel oder so. Aber mir fehlten eigentlich die klassischen Aufgaben, die ein Adventure sozusagen da bietet eigentlich.
Ja, und wenn es halt eben nicht solche Aufgaben gibt, dann sollen sie sich halt was Neues ausdenken. Also halt sprich irgendwas, was ein bisschen kompensiert. Also ich fand auch, wie gesagt, wie du schon meintest, Rätsel, die wirklich gut waren, vor allen Dingen zum Beispiel gleich am Anfang, dieser Schreibtisch, den fand ich schon gut gemacht und ich hatte mir auch echt gehofft, dass es so ein bisschen weitergeht, aber ich fand, es war schon mit das Bewegendste, was es so an Rätseln gab irgendwie. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie das Niveau einfach beibehalten hätten auch. Also ich finde das an sich sonst gar nicht so schlimm, wenn nicht diese klassischen Point-and-Click-Adventure, sage jetzt mal, Rätsel dabei sind, wie wickel Tuch um Stock und drücke es in eine Pfütze und zünde es dann mit einer Kerze an oder so. Ne? Das muss von mir aus gar nicht da sein. Aber halt schon anspruchsvolle, passende Rätsel. Mhm. Ja.
Ja, aber das haben sie wiederum, ich sag mal, weggemacht, in Anführungszeichen, weil das ist, meine ich jetzt ironisch, durch Quicktime-Events, die man gar nicht haben muss.
Ah, okay. Ja, hier war vorhin nochmal das Ansprechen auf Telltale-Spiele. Ne?
Genau. Ja,
ich wusste, dass du darauf hinaus willst.
Ja, also das sind teilweise sehr sinnlose Sachen und da kann man tatsächlich auch sterben in diesen Szenen.
Ja, aber was total komisch ist eigentlich für Point-and-Click-Adventure.
Ja, vollkommen richtig. Ja.
Also ich erinnere mich zwar, es gibt Point-and-Click-Adventure-Spiele wie Dracula zum Beispiel, da konntest du auch sterben. Wenn du nicht schnell genug weggerannt bist, also weggerannt in Anführungszeichen, ne?
Ja, gut, es gibt das eine oder andere Adventure, weil auch Baphomets Fluch, da kannst du auch mal sterben.
Ja, gut, ja, aber ich meine, das ist jetzt nicht so die Regel. Nein. Und ich glaube, man hat hier versucht, einfach auf so eine Art Trend aufzusteigen. Ich meine, wie ich ja schon gesagt hatte, Point-and-Click-Adventures sind jetzt nicht mehr so die beliebtesten Spiele überhaupt. Im Gaming-Bereich, dass sie halt irgendwie versuchen, noch so ein paar frischere Elemente mit reinzubringen, wie zum Beispiel bei Telltale, die das irgendwie schon seit Ewigkeiten machen, ja. Ja, ich weiß nicht.
Ja gut, das haben sie auch, in den letzten Sherlock Holmes-Spielen oder so versucht, also das scheint wohl echt so ein Trend zu sein, jetzt irgendwie mehr Action reinzubringen,
ja, und
das irgendwie vorzugaukeln, ne? Das muss es wirklich nicht haben. Genauso ist es, was man ja auch hier sieht, sind so ein paar, ab und zu kommen solche Dialogoptionen, wo man auch, ich sag mal, eine Lüge erzählen kann oder so. Und dann denkt man, es hat irgendwelche Konsequenzen, hat es im Grunde nicht. Ab und zu gibt es da mal irgendwo mal einen Dialog danach, der anders ist, aber sonst hat es keine richtigen Konsequenzen. Das ist auch wieder so ein Pseudo. Hier ist es nicht unbedingt linear, aber im Grunde sind wir linear, weißt du?
Ja. Ja, ich fand es auch ein bisschen absurd, dass die Option zum Lügen besteht, wenn gar kein Grund da ist zum Lügen. Ich meine, warum sollte ich jetzt lügen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also hat für mich auch keinen Mehrwert. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwas Geheimes oder irgendwas Dubioses halt da machen würde, oder was die Person, mit der ich gerade spreche, halt nicht wissen darf, dann würde ich lügen. Mhm. Aber so war nichts.
Das ist so
absurd. Und da denke ich mir auch so, es macht irgendwie gar keinen, storytechnisch auch gar keinen Sinn. Und anders kann ich es gar nicht beschreiben. Es war einfach absurd. Ja.
Ja, worüber können wir noch drüber reden?
Technische Sachen.
Genau, ja. Über die Technik.
Wichtig, ja.
Ganz wichtig. Wir hatten es auch schon mal, wir haben vorher schon mal ein bisschen drüber diskutiert und sind wir uns auch einig, dass die Animationen der Charaktere doch sehr zu wünschen übrig lassen. Also es ist da wirklich nicht sehr echt, nicht sehr lebensecht.
Nein. Und wir haben ja jetzt vor ein paar Minuten schon gesagt, dass es eigentlich so die Umgebung und die Optik ganz gut gefallen hat. Mhm. Und ich bin der Meinung, das habe ich auch, bevor wir den Podcast aufnehmen, schon gesagt, dass das versucht, so ein bisschen über die hölzerne Grafik hinweg zu täuschen.
Ja.
Optisch schön gemacht, aber eigentlich ein bisschen altbacken und steif. Also gerade was so Gesichtsanimationen angeht. Mhm. Also da hättest du auch ein Brett hinpacken können. Ein Brett hat genauso viel Ausdruck. Wäre die Synchro, also ich habe es in Englisch gespielt, muss ich dazu sagen, die englische Synchro war super, wäre die nicht gewesen, da hätte ich überhaupt keine Emotionen oder irgendwas Sympathisches an den Charakteren gefunden.
Ja, aber so muss ich auch sagen, in Deutsch klingt es auch klasse. Also da haben sie den Erik Schäfler zum Beispiel genommen, der in Teil 2 auch schon die Voice gegeben hat und das klingt echt klasse, also das ist echt toll.
Ja, ne, ich hab immer so mit deutscher Synchro meine Probleme. Und ich habe mir hab angefangen auf Deutsch zu spielen, fand es aber dann irgendwie so ein bisschen so, och, nö. Och, nee, es hört sich irgendwie komisch an, das passt nicht. Und auf Englisch war es wirklich doch spitze. Also englische Synchro war wirklich, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass die Gesichter genauso viel Ausdruck haben, wie ihre Stimmen so vermuten lassen, so ein bisschen. Mm. Ja, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man halt, vor allem weil es auch nicht lippensynchron war und die ist, ist aufgeregt.
Das ist richtig, aber was mich noch viel, viel mehr genervt hatte, waren die, ich sag mal, unwillkürlichen Ladesequenzen zwischen den Räumen.
Ja. Du meinst, der Moment, wo du dich gefragt hast, ist das Spiel jetzt abgestürzt oder ist das der Ladebildschirm?
Ich dachte teilweise, bin ich jetzt im Keller gegangen? Ja, bin ich, aber so dunkel kann es da nicht sein.
Ja, das war total komisch, weil ich hab wirklich beim ersten Mal, als mir das passiert ist, ich habe da echt gedacht, das Spiel ist eingefroren oder abgestürzt. Manchmal passiert das ja, es ist sowas passieren kann halt, ne? Aber das
stimmt.
Aber ich dachte, dann ist es ein zweites und ein drittes Mal passiert. Ich so, das ist der Ladebildschirm.
Ja, also man versteht es auch nicht, ne? Man hat eine
Nein.
Szene, man geht in einen Flur, ja, da
Ja.
passiert auch nichts. Und man braucht bestimmt geschätzt 5, 6 Sekunden auf jeden Fall für den PC. Ich glaube sogar auf dem PS4 noch ein bisschen länger. Da verliert man die Geduld. Das ist echt
Ja,
schlimm.
es ist halt auch wieder so eine Spielflussgeschichte, ne? Und vor allen Dingen, wenn es ein Ladebildschirm ist oder irgendwie was, ne? Vielleicht sollte man irgendwo ein kleines Zeichen hin tun. Keine Ahnung. Ich meine, das Black Mirror-Spiel hat ja eigentlich so ein Symbol halt auf dem Cover drauf, ne? Warum tut man das nicht irgendwo hin, damit man sieht, ah, okay, das ist jetzt ein Ladebildschirm, das Spiel funktioniert noch und ist gleich vorbei und sowas halt, ne? Also irgendwas, aber komplett schwarz und dann auch noch so über diesen doch schon relativ langen Zeitraum. Also ist auch nicht mehr zeitgemäß, ganz ehrlich.
Man muss eigentlich sagen, man hat nicht sehr viele Locations. Man befindet sich
Ja.
hauptwegend im Schloss und es sind vielleicht, sagen wir mal, im Schloss so, ja, vielleicht maximal 20 Locations, ja. Und die immer wieder reinladen, obwohl man, sagen wir mal, aus demselben Raum wieder rausgekommen ist und zurückläuft, ja, also müsste es ja eigentlich im noch Zwischenspeicher sein. Aber nein, es
Ja.
muss neu laden und das ist echt.
Oh.
Es bringt einen wirklich raus und das ist
Ja.
echt ein bisschen frustrierend. Das hat mich echt aufgeregt. Ja.
Ja. Mich
Ja.
auch.
Aber ansonsten, wir haben jetzt zwar viel gemeckert, gefällt es mir schon ganz gut, so was Atmosphäre angeht, die Story, die Sprecher, der Soundtrack, der übrigens auch von Komponisten Benny Oschmann ist, der ist auch ziemlich bekannt. Das gefällt mir alles ziemlich ganz gut. Und deswegen ärgere ich mich umso mehr, weil es ist wirklich Black Mirror, was ich auch gerne gespielt habe in meiner Vergangenheit. Und gerade Teil 2 mir doch sehr bleibend in Erinnerung geblieben ist. Und dass es hier, ich sag mal, auch mit derselben Stimme so ein bisschen Revival-Feeling mir gegeben hat, wo man auch immer diese inneren Monologe hörte. In Teil 2 hat er zwar geflucht bis zum geht nicht mehr, aber hier ist es auch so ein bisschen, und das gibt ein bisschen so Atmosphäre, so ein bisschen wie im Buch, weißt du? So, ich beschreibe meine Gefühle auch, was ich so denke. Und das finde ich immer sehr gut bei so einem Adventure. Und dann kann man sich gut reinversetzen. Aber es hat diese Probleme. Und das wurmt mich genauso wie bei dir. Das ist echt schlimm.
Ja, es hat so ein bisschen was von einem Low-Budget-Spiel irgendwie,
Ja.
was halt schade ist. Also, ja. Ich meine, bei Reboot, ja, dann erwartet man schon irgendwie ein bisschen was Größeres einfach.
Ja, das ist richtig. Und ich finde es immer noch merkwürdig, dass sie eigentlich in diesem Jahr es angekündigt haben und bringen sofort. Da will man gar nicht wissen, wie lange hatten die jetzt Vorlauf? Haben die wirklich alles so
Ja.
dicht gehalten? Haben sie, ich will jetzt nicht sagen, dass sie in diesem Jahr angefangen haben, aber man merkt irgendwie, das wirkt irgendwie unfertig, das Spiel.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube halt wirklich, dass das relativ schnell produziert wurde. Ich sage jetzt nicht, dass es, wie du meintest, ne, dieses Jahr angekündigt, dieses Jahr produziert. Aber also es macht schon irgendwie Sinn, wenn man sieht, wie viele, ich sage jetzt mal, Denkfehler auch da drin sind, wie viele technische Besserungen eigentlich da sein müssten. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ fix war und vielleicht auch nicht das krasse Budget hatte auch, ne? Also die Frage ist jetzt halt nur, ist es ein gelungener Nachfolger oder ein gelungenes Beiwerk zu dem eigentlichen Franchise von Black Mirror? Und du als Fan oder schon als jemand, der die Spiele von früher sehr genossen hat, bist, glaube ich, der eigentliche Ansprechpartner für diese Reihe. Erstmal, weil du als, wie gesagt, Kenner und Fan spielst es auf jeden Fall, weil du kennst es und du willst wissen, wie gut es ist geworden. Zum anderen, deine Meinung ist ja auch die wichtigste in dem Sinne halt, ne? Weil du einen direkten Vergleich hast, ja.
Ja, und ich muss ganz klar sagen, es kommt wirklich nicht an die Klasse von der damaligen Serie ran, weil das war in meinen Augen ein ganz gutes, nicht perfektes Adventure, also die Reihe, die damals erschienen ist. Und hier merkt man zwar, es sind Ansätze vorhanden, die es wirklich gut darstellt. Es gibt aber so viele Probleme, wo ich sage, da kann ich nicht mehr als Fan sogar hinwegsehen und muss es auch in der Wertung widerspiegeln, dass ich auch sage, ja, hier ist nur eine 70er-Wertung drin. Also 70% gebe ich am Ende der neuen Reboot-Auflage. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen PS4 und PC, weil es ist eigentlich deckungsgleich. Von der Steuerung ist es vielleicht ein bisschen komfortabler, ihn selber zu steuern auf der PS4. Wiederum ist auf dem PC die Ladesequenzen ein bisschen vielleicht schneller, vielleicht auch nur gefühlt, ich weiß es nicht. Ich war da jetzt noch nicht mit der Stoppuhr dran, aber es ist beides sehr nervig. Und demnach kann ich dann nicht mehr geben. So schade, es blutet mir mein Herz, aber ich kann leider nicht.
Ja, aber ich als jemand, der das Original nicht gespielt hat, wäre da wahrscheinlich noch viel härter mit ins Gericht gefallen. Also, weil ich finde, es kann einfach, es liefert schon was ab, aber ich habe da kein Nostalgie-Hintergefühl bei, ja. Deswegen, ich könnte es nicht so empfehlen. Es gibt bei weitaus bessere Point-and-Click-Adventures da draußen, die zwar auch schon ein bisschen älter sind vielleicht, aber ich finde, das ist jetzt auch kein aktuell neues, geiles, frisches Point-and-Click-Adventure unbedingt. Außer, dass es jetzt vielleicht in 3D ist und man rumlaufen kann.
Ja.
Ja. Aber gut, 70%, wahrscheinlich auch hier ein bisschen mit Nostalgie-Bonuspunkte, kann ich mir schon vorstellen. Bitte gib mir recht.
Mit ein wenig Augenzwinkern, ja.
Okay, gut. 70%. Ansonsten, also auf jeden Fall für Black Mirror-Fans oder Leute, die das Spiel gespielt haben und mochten, auf jeden Fall was, würdest du sagen?
Ja, also gerade auf dem PC, glaube ich, kostet es 30 Euro. Und da kann man es als Fan schon mal, ja, sich antun.
Genau. Gut. Ja, dann wollen wir das gar nicht weiter in die Länge ziehen. 30 € für ein 70% von uns an Black Mirror-Fans da draußen. Das Spiel, nicht die Serie. Nochmal. wir verbleiben damit. Ich bin gespannt, ob da vielleicht doch noch ein weiterer Nachfolger kommt. Was sagst du?
Ich befürchte nein. Also du wahrscheinlich nein. Nicht. Also bei den Wertungen, die hier so rumkreistern und wir. Und ich glaube auch nicht, dass es sich so gut verkauft, weil, wie du schon sagtest, PC-Adventures sind gerade nicht. Ich sag mal, gibt es zwar jetzt nicht momentan so viele, aber es ist auch irgendwie die Zeit ein bisschen vorbei. Muss man leider zugeben.
Ja, das stimmt. Dann würde Tina nicht mehr so viel zu tun haben demnächst. Ja, daher, Kaufempfehlung für Black Mirror-Fans, für alle anderen, eher nicht so. Und damit schließen wir den Test ab für Black Mirror, das Reboot aus 2017. Ich habe mich gefreut, dass du mir darüber erzählt hast, weil ich habe ja auch das Spiel gespielt, genau. Und ich finde es gut, dass wir halt zwei verschiedene Meinungen trotzdem in einem Podcast zusammenbekommen haben. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.